Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cardio macht dünn Podcasts. Janis und ich sind heute hier gemeinsam am Start. Wir bilden heute ein Duo, denn der dritte Mann ist auf Reisen, momentan in Brasilien. Ich denke, der hat dort eine ziemlich gute Zeit. Ich habe tatsächlich gestern kurz mit ihm geschrieben. Er meinte, Brasilien sei komplett crazy. Also ich glaube, das muss schon ein ziemlicher Kulturunterschied sein zu unseren Breitengraden hier. Bin dann gespannt, was er erzählt, wenn er zurückkommt. Nevertheless, werden wir uns heute in dieser Episode vor allem Fragen aus der Community widmen. Wir haben Fragesticker gemacht auf Instagram, Janis sowie auch ich, und haben einige gute Fragen bekommen, welche wir heute beantworten werden. Trotzdem werden wir natürlich auch diese Episode wieder mit einem kleinen Rückblick starten, denn ist jetzt schon geraume Zeit her, seit wir die letzte Episode aufgenommen haben. Ich glaube, 2,5, 3 Wochen, irgend sowas, Janis?
Ja, ich glaube auch 2,5 etwa.
Irgend sowas. Auf jeden Fall, ja. Sind wir heute da? Janis, wie geht's dir? Was läuft bei dir? Alles klar?
Gut, jetzt im Deload, / ein paar Tage Rest. Ja. Hatte nicht so Bock eigentlich jetzt auf Deload, weil ich bin jetzt wieder im Aufbau. Ich habe eigentlich ja die Diät vor einer Woche fertig machen wollen, habe aber vor 2 Wochen schon aufgehört, einfach weil, ja, was hätte ich noch rausgeholt? Also ich habe eine Pro-Kontra-Liste gemacht, um die letzten 8 Tage Diät noch einzuschätzen. Auf der Pro-Liste stand etwa 0,6 Kilogramm Fett weniger. Und das war die Pro-Liste.
Okay.
Die Kontraliste war, Gelenke tun schon weh, es könnte noch schlimmer werden. Schlaf ist schon ziemlich scheiße geworden, könnte noch schlimmer werden. Oder Training wird immerhin auch für letztliche Zeiten negativ beeinflusst. Das waren so die Dinge halt. Es war einfach kein Verhältnis mehr für ein halbes Kilo. Ja, vor allem, ich habe auch keinen Wettkampf, darum. Es gibt keinen Grund, ein arbiträr gesetztes Ziel zu erreichen. So, weil ich habe auch die Dauer ja irgendwie einfach so Pi mal Daumen, so ja, ungefähr so und so viel Kilo, bedient die Zeit, ja. Also was ich meine, deswegen, es gibt, ja, es war nicht so irgendwie sehr ein fundiertes Ziel, sage ich mal.
Ja, was hast du jetzt?
Ja, jetzt so wieder knapp 103. Also ich war jetzt auch nie viel tiefer, ich war jetzt das tiefste war bei 102,5. Gestartet die Diät habe ich mit 107. Habe jetzt auch nochmal gemessen, Messungen veranstaltet und ja, bin schon ziemlich erstaunt, wie wenig Fett ich jetzt schon habe. Doch nochmal einiges gegangen, auch seit wir uns letztes Mal gesehen haben. Also die Messungen, bis auf die Rückenfalte, die zählen wir mal nicht, die ist immer mehr, habe ich überall so 2 bis 4 Millimeter, wo ich gemessen habe, also 7-Falten-Messung. Ja.
Hast du eine Einschätzung KFA-technisch?
Ja, ganz schwierig, muss ich sagen. Also ganz grob hätte ich gesagt, ungefähr so 9%, vielleicht 8,5%. Also ich denke halt, so im Oberkörper sind es halt weniger und im Unterkörper sind es halt ein bisschen mehr. Ja, aber eben, ich denke, overall. Wenn ich dann vergleiche mit den Zahlen von 2021, habe ich auch regelmäßig gemessen, bin ich schon relativ lean. Also mehr als 6 Kilogramm runter, ich weiß nicht, Mann, ich glaube nicht. Also geladen, ja. Ungeladen sitzt noch minus 8 oder so. Aber manche haben ja gemeint, dass ich noch 10 Kilogramm runter muss. So. Ich wüsste nicht von wo, weil ich war gerade vorhin wieder, als ich im Bad war, gesehen sofort. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Glutstreifen, so, what the fuck.
Okay.
Also quasi ganz, ganz feine, so, man kennt sie überhaupt, aber ich sag mal so, du hast nicht einfach so eine Glutstruktur und überall so 2 bis 4 Millimeter, wenn noch 10 Kilo runter müssen.
Ja,
aber vielleicht täusche ich mich, kann auch sein. Glaube nicht, aber vielleicht schon.
Aber dann wärst du ja jetzt mit 103, sagen wir, du hast 9% Body Fat. Das wären,
das 96, glaube ich. Wettkampfform.
Ja. Wärst du über dem Gewichtslimit?
Amateur oder Class? Oder Pro?
Amateur.
Ja, das sowieso. Aber bis auf 96, okay, ungeladen. Du könntest dich mit Interessen und Fasten und so wahrscheinlich schon noch darunter prügeln. Knapp unter die 93. Wird wahrscheinlich aber nicht so gut aussehen und wahrscheinlich ist es auch nicht gesundheitlich und wohlbefindentechnisch so nice.
Ja.
Also, ja, So Fett zu verlieren habe ich garantiert keine 10 Kilogramm mehr.
Ja. Okay, interessant. Ja, aber in dem Fall, ja, Diät jetzt gut beendet und jetzt geht's wieder in den Aufbau. Wo wirst du jetzt den Hauptfokus drauf legen? Welche Muskelgruppen?
Das ist die gleiche Frage, die gleiche Antwort. Brust, Hams, Seitens.
Immer noch.
Ja, Rücken schon auch immer Latten, aber der wächst mir dann so gut. Habe ich keine Bedenken. Hams, die wachsen grundsätzlich auch gut. Habe ich auch keine Bedenken. Brust bin ich jetzt gespannt, was geht. Weil ich habe ja eine relativ größere Anpassung gemacht, dass ich das Volumen runtergezogen habe, haben wir ja schon diskutiert.
Ja.
Und klar, wenn man halt so eine Änderung macht in der Diät, dann so Großes zu erwarten, ist halt, ja, nicht wirklich realistisch. Aber ich muss sagen, jetzt nach einer Woche nur schon wieder im Aufbau. Und Aufbau ist eher eigentlich Maintenance-Calorie. Ich mache wirklich eine langsame Transition, um ja nicht unnötig Fett aufzubauen nach der langen Diätphase. Und ich habe im letzten Brusttraining hatte ich Steigerungen wie in anderen Muskelgruppen. Weil zuvor war es halt immer so, Brust war so irgendwie Mühe und Not, so eine Rap mehr. Ja. Gewicht erhöhen, ultra selten und so. Aber jetzt habe ich normale Steigerungen, vielleicht mit anderen Muskelgruppen, plötzlich in der Brust. Und einfach, weil ich wahrscheinlich weniger mache, der auch wieder, ich war im Training, dachte so, soll ich noch einen Satz mehr machen? So, es fühlt sich, ich fühle es, ich könnte noch mehr machen, ich könnte noch das Doppelte machen, aber ich habe gesagt, nein, du hörst einfach auf. Der Pump ist da, das Feeling ist gut, einfach aufhören. Und ich glaube, das in Kombination jetzt mit Überschuss, ich bin gespannt, vielleicht passiert auch nicht viel, aber ich bin so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr, einfach aufgrund dessen, dass ich jetzt schon ja so einen Progressionssprung hatte von Training zu Training, den ich einfach nur bei anderen Muskelgruppen bis jetzt habe.
Ja. Sehr nice. Ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, wie das Ganze ausschauen wird auch. Denke, wird eine spannende Sache, ja.
Ja, bei dir?
Bei mir eigentlich auch alles soweit in Ordnung. Ich glaube, seit dem letzten Podcast habe ich 2 Kalorienreduktionen reingedrückt bekommen. Wahrscheinlich vielleicht sogar 3. Ich weiß nicht genau, wann der letzte Podcast war. Auf jeden Fall momentan jetzt auf ja noch knapp 3000 Kalorien an Diäten. Das sind aufgeteilt in 330 Gramm Carbs, 250 Gramm Proteins und 70 Gramm Fats. Ja, das ist die momentane Lage, aber das Gute ist, das Gewicht droppt jetzt endlich. Und zwar auch in guten Schritten, seit der Kalorienanpassung, ich kann es kurz aufmachen, ist jetzt einiges vorangegangen, haben diese Anpassung am Donnerstag gemacht und hatte jetzt schon 2 Lowest Weigh-Ins, einmal 113,6, heute 113, also im Wochendurchschnitt jetzt schon 0,7 Kilo verloren. Ich denke, dementsprechend wird es jetzt langsam aber sicher ein bisschen vorangehen. Ich denke, das ist auch wirklich gewollt, denn es hat jetzt lange genug ein bisschen stagniert. Trainingstechnisch geht es noch super voran, also wirklich gestern gerade Hammer Incline zum Beispiel endlich wieder ins Macher-Territorium reingekommen, die 3 Plates gedrückt für 8 Reps und auch sonst wirklich, Kurve geht steil nach oben. Ich fühle mich auch wirklich, habe ich glaube auch schon erzählt in einem Podcast, einfach wirklich von Tag zu Tag besser, so der weniger Food, das weniger Gewicht wirkt sich wirklich extrem, extrem positiv aus. Auch meine Biomarkers sind extrem krass, wie sich die verändert haben. Also ich habe ja einen Oura Ring und der trackt ja immer den Ruhepuls. Und der Ruhepuls ist im Durchschnitt von der letzten Woche des Aufbaus von 60 Schlägen pro Minute auf 48 Schläge pro Minute gedroppt, jetzt schon.
Krass.
Das ist wirklich heftig. Und auch so die Herzfrequenz, Variabilität, die geht einfach nur steil nach oben und so. Ja, so fühle ich mich auch so. Also wirklich, läuft gut. Nice. Habe jetzt auch einen Deload gemacht letzte Woche, als ich 4 Tage off hatte. Jetzt die ersten Sessions schon wieder normal trainiert, da lief auch alles sehr, sehr gut. Und ja, gestern die erste Session wieder mit voller Intensity angegangen. Und dementsprechend geht es jetzt wieder nach vorne und ich denke, ja, momentan läuft es wirklich gut.
Sehr schön. Ja, schon interessant bei dir, so dass die Kalorienreduktion schon auch ziemlich deutlich werden muss, wenn das Gewicht runterging, so als ob deine Maintenance-Bereich ziemlich groß wäre. Habe ich auch schon von ein paar anderen gehört, dass es einfach Leute gibt, die im Bereich von 500, 600 Kalorien hin und her switchen können, passiert nichts. Also ja. Wir nehmen nicht zu, nicht ab. So.
Ja, also man muss sagen, ich glaube, vor 2 Wochen waren wir ja noch bei dir auf dem Geburtstag oder Samstag vor einer Woche.
Genau, Geburtstag hatte ich auch noch.
Da waren wir Janis besuchen. Ich glaube, das haben wir auf Instagram gar nicht erzählt oder so. Auf jeden Fall waren wir dort bei Janis, haben dort ja auch schon kurz über das gesprochen. Und das wird wahrscheinlich wirklich so sein, weil ich hatte Peak Off-Season habe ich mit 4,6 im Wochendurchschnitt habe ich das Gewicht maintained. Also da ging nichts nach oben, nichts nach unten, ist einfach stagniert so, einfach geblieben. Mhm. Haben dann ja auch initial auf, glaube ich, 3,6 oder so reduziert. Ging wenig bis gar nichts, dann 3,3, 3,2 und so weiter und so fort, bis wir jetzt bei 3,000 sind. Und dementsprechend würde auch das eigentlich ziemlich gut dafür sprechen, dass halt eben meine Maintenance irgendwo zwischen wahrscheinlich irgendwo 3,9 und 4,6 gelegen haben.
Nicht so. Mhm. Ja, kann gut sein so. Also ich habe auch schon das erlebt bei Kunden. Ich habe einen mal auf einen Wettkampf vorbereitet, der hatte Off-Season, also beziehungsweise Anfang der Diät zu 3000 Maintenance. Mhm. Und die ist ohne Witz innerhalb von wenigen Wochen ist die auf knapp über 2000 gedroppt. Mhm. Das ist einfach brutal. Also bei mir ist, ich bin das pure Gegenteil. Bei mir ist es halt so, ich verbrauche immer gleich viel fast so. Ich kann, wenn ich 100 Kalorien mehr esse, 200, nehme ich zu. Wenn ich 1-100 weniger esse, nehme ich sofort ab.
Mhm. Ja, schon auch in. Speziell. Bei dir ist es wirklich so, da sind die Maintenance und du weißt es und die verschieben sich weder groß nach unten noch nach oben.
Ja, auch in der Diät. Also das, logisch verschiebt sich nach unten in der Diät, nur schon weil du leichter bist. Ich habe auch weniger verbraucht, aber ich sage mal so, es ist 300 Kalorien weniger verbraucht bei vielleicht so das Doppelte an Schritten. Mhm. Das ist ja immer noch relativ moderat. Ja. Für das ist, ja, also ich hatte immer noch so eine 3-6 Maintenance bei irgendwie so 14.000, 12.000 Schritte ungefähr. Mhm. Und Off-Season waren es irgendwie 6.000, 7.000 Schritte mit 3.900 Maintenance ungefähr. Mhm. Also, und wir reden davon fast 15 Kilogramm Gewichtsdifferenz gegen Schluss.
Ja, also, ja heftig.
Schon heftig. Nur schon, wenn du das Gewicht berechnest, würde das wahrscheinlich einen Teil dieser Anpassungen ausmachen und dann der Rest ist dann nur noch gering. Mhm. Das ist schon interessant, wie sich das unterscheiden kann, ja. Weil bei dir weiß ich halt zum Beispiel, dass du, bei dir wissen wir, dass du richtig trackst. Also bei manchen Leuten denke ich mir so, ja, dass sie jetzt plötzlich nicht abnehmen, obwohl sie viel weniger essen. Essen die dann wirklich viel weniger,
ja.
Aber wenn du halt wirklich das Ganze so ambitioniert machst und eben, also, würde ich nicht Leute wie dich kennen, die mir das berichten, würde ich es halt nicht, den Leuten nicht glauben. So.
Ja, sehr, sehr.
Weil ich es halt selber nicht bei mir kenne, das ist halt auch immer schwieriger. Und, aber mhm. Ja, also eben.
Ja, aber ich glaube, bei Ramon war es auch ähnlich, als er in die Prep gestartet ist. Sind ja auch seine Makros sind ja dann ziemlich schnell, ziemlich
stimmt.
Vor allem immer und immer wieder tiefer gegangen dann.
Ja, also Ramon hatte immer viel eine tiefere Maintenance in der Diät als ich, aber im Aufbau hat er dann auch mehr gegessen als ich.
Cool.
Also im Aufbau hat er dann irgendwie auch mal, also hat er dann so 3, 4,5 oder sowas.
Ja, knapp.
Ich bin einfach im Aufbau, ich bin einfach immer bei so, ja mittlerweile ein bisschen mehr, aber immer so zwischen 4 und 4,2, mhm. So grob Maintenance.
Mhm. Ja. Ja, jo. Ist schon spannend. Aber ich denke, in solchen Fällen, das habe ich letztes Mal schon in der Insta-Story so erzählt, man sollte sich nicht auf Kalorien versteifen. Also ich denke, das siehst du sicher auch immer wieder, dass Leute ja. So kommen und sagen, ja, ich mache jetzt eine Diät, aber ich will nicht unter XY Carbs gehen oder so. Und das ist halt einfach der falsche Ansatz, weil wenn das Gewicht nicht droppt, dann wirst du deine Kalorien reduzieren müssen. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich so schnell jetzt bei 3000 bin. Aber es ist halt notwendig. Und dementsprechend Kalorien über den Fortschritt zu stellen, wäre ein komplett falscher Ehrgeiz. Also wenn du das hörst und das machst, mach's nicht.
Ja, ist so.
Alright, dann wollen wir uns langsam in die Fragen reinbegeben. Was meinst du?
Ja.
Erste Frage, Lieblingstrainingszeit. Wann trainierst du am liebsten?
Zwischen 17 und 19 Uhr Beginn. Mhm. Also dann, wenn das Gym am vollsten ist eigentlich. Aber ist halt wirklich für mich die beste Zeit irgendwie.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe eine Zeit lang oder relativ lange immer so um 13, 14 Uhr mit dem Training begonnen. Aber in letzter Zeit mag ich es auch mehr am Abend. Also so Meistens so getimt, dass ich nachher noch ein Meal esse und danach gehe ich schlafen.
Ja, sehr.
Das ist für mich am funktionellsten. Ich habe das Gefühl, ich kann am besten leisten, ich habe am meisten Energie und habe einfach den besten Output so. Und irgendwie, gerade so, wenn es draußen dunkel ist, macht Training einfach auch mehr Bock. Ich weiß nicht, ob du das fühlst.
Habe ich nicht unbedingt bei mir. Ramans hat das auch, glaube ich. Aber ich hatte es jetzt nicht so. Bei mir ist es mehr einfach, dass ich morgens habe ich einfach keine Lust und kein Dampf, keine Aggression. Ich bin einfach ins Gym. Und es geht schon, wenn du reinkommst, dann ist es auch wieder okay. So, weißt du, man kommt schon rein. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Mhm. Wenn ich abends gehe, dann habe ich richtig so einen Drive und denke so, fuck, heute gebe ich richtig Gas und jetzt mache ich Fortschritte und pushe richtig. Und morgens ist es einfach so, okay, ziehen wir es durch, dann okay, geben wir uns Mühe. Ja. So. Aber es macht einfach nicht gleich Spaß. Aber ich denke auch, es gibt ja auch so eine Studie, wo sie geschaut haben, was der optimale Zeitpunkt ist. Und man kann sich halt auch umgewöhnen. Man kann sich auch am Morgen angewöhnen. Aber ich glaube zu wissen, dass so der natürliche, beste Zeitpunkt auch so später nachmittags, früher abends bei allen Leuten so ist. Mhm. Und scheint natürlich auch ein bisschen, was du für ein Rhythmustyp bist. Auch das hat einen kleinen Effekt, aber nicht so einen großen. Mhm. Ein paar Stunden vielleicht. Weil wieso hast du eine bessere Leistung? Blutdruck spielt eine Rolle, Körperkerntemperatur spielt eine Rolle und auch noch generell so Konzentration natürlich auch. Ja. Das sind so die Hauptpunkte und die sind halt in der Regel bei den meisten so halt gegen frühen Abend optimal für körperliche Leistungsfähigkeit. Eben, also was die Körperkerntemperatur betrifft, dass sie ein bisschen höher ist. Ja, also deswegen, wenn du es dir einrichten kannst, bist du wahrscheinlich immer besser am Abend. Wenn du immer am Morgen trainierst, wirst du gleich gut sein wie am Abend mit der Zeit. So, ja.
Ja, voll. Genau. Dann Frage Nummer 2. Von wem wird Janis gecoacht?
Ich coache mich immer noch selber. Ich habe es immer noch nicht geschafft, so mein Training abzugeben. Aber das Ding ist halt einfach auch, ich mache es schon seit Anfang an so. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich profitieren würde, doch, ich würde profitieren, aber halt von gewissen Dingen, sage ich mal. Mhm. So, weil mir muss niemand erzählen, welche Übungen ich machen muss, weil ich genau weiß, dass ich bei den Übungen bekomme ich Schmerzen, die fühle ich nicht, die sind scheiße für mich, die Übungen sind für mich die besten Übungen und so, das muss mir niemand, also das kannst du mir schon sagen, ich werde einfach dann, ich habe es auch schon ausprobiert, ich habe auch schon Tipps von anderen und ja, komme immer auf die gleichen Übungen zurück, so. Wo ich, glaube ich, noch am meisten profitieren würde, wäre so das Thema Periodisierung vielleicht, so dass ich halt das Ganze so ein bisschen phasisch noch besser gestalte. Und ja, vielleicht eben doch profitieren würde ich auch noch, indem mir halt dann jemand von außen sagen kann, hey, wenn du immer einen Brustmuskelkater hast bis ewig und dort keine Fortschritte machst, hat das vielleicht einen Zusammenhang, vielleicht machst du zu viel. Das hätte ich früher erkannt, ja. Also das, ja, genau. Also doch, ich würde wahrscheinlich schon mehr profitieren, als ich zugeben möchte, aber ja, es läuft einfach.
Ich glaube aber auch, wenn ich das sagen darf, ich glaube, du wärst auch ein schwieriger Kunde.
Ja, ich glaube auch. Also, ja, aber das Ding ist halt, wenn du halt von Anfang an immer alles selber gemacht hast, ist es halt auch viel, viel schwieriger, Kontrolle abzugeben, weil du das halt noch nie gemacht hast, nicht kennst und dann einfach grundsätzlich schon mal ein bisschen abgeneigt bist. Ernährung habe ich nicht so ein Problem. Da habe ich auch schon Patrick Teutsch, habe ich volles Vertrauen gehabt, das ist kein Ding. Aber Training, das finde ich irgendwie noch schwierig.
Ja. Hat er in der Wettkampfdiät nur deine Ernährung gemacht oder das Training auch?
Mhm. Mhm. Nur Ernährung? Nur, also eigentlich alles außer Training, sagen wir okay. So. Also eben Ernährung, Laden, Posing, ja, all solche Dinge hat er gemacht. Ein nur Training nicht.
Okay.
Und Training habe ich auch immer wieder ihn gefragt, wie ich das machen soll, schon auch so, weißt du, Peak Week, entladen Training, bla bla bla, also deswegen, ja. Ich weiß nicht. Ich habe einfach bis jetzt noch niemand gefunden, dem ich genügend, also sagen wir es so, bei Patrick Teutsch habe ich ihn gewählt, weil ich in ihm aus diversen Gründen und vielleicht auch mir unbekannten Gründen ihm vertraut habe, ernährungstechnisch. weil er einfach weiß, er ist selber sehr erfolgreich, er weiß, was er tut, weil auch seine Athleten immer on point waren. Deswegen habe ich ihm vertraut und das ging. Training habe ich halt noch niemand kennengelernt, dem ich genügend vertrauen würde, weil ich bei allen das Gefühl habe, dass sie in irgendeiner Weise, wie ich selber sicher auch, ein bisschen biased sind in gewissen Aspekten. Und einfach halt, wenn ich bei jemandem das Gefühl habe, dass ein bisschen biased bei irgendwas ist, dann verliere ich gerade so das Vertrauen. So, ich bin dann gerade so, ich weiß nicht, Mann. Aber ja, vielleicht bin ich einfach zu wenig offen. Vielleicht würde ich profitieren. Aber solange es noch so gut läuft, ja, habe ich jetzt bei jeder Muskelgruppe irgendwie noch hingekriegt, dass es dann noch gewachsen ist. Auch wenn ich vielleicht länger gebraucht habe.
Ich muss ja auch sagen, du hast ja auch ich sag mal, interessantes Umfeld. Also, als wir jetzt bei deinem Geburtstag waren, habe ich ja einige deiner Freunde kennengelernt und da sind auch schon einige dabei, die viel von Bodybuilding verstehen, mit denen du dich ja auch immer wieder kurz schließt.
Wie das ja das mache ich in der Tat sehr oft. Also ich habe viele Leute in meinem Umfeld, denen ich vertraue, quasi mir Ratschläge bei gewissen Dingen zu geben, auf jeden Fall, ja.
Ich meine, wir tauschen uns ja auch extrem viel aus mit Ramon, über irgendwelche Dinge, du sagst, ich habe mir das überlegt, was denkt ihr davon? Ich denke, das ist auch wichtig, dass man das weiß. Also Janis geht schon sehr, sehr differenziert an die ganze Sache ran. Also das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, also ich denke gar nicht mal, dass ich so ungecoacht bin, wie ich das jetzt vielleicht dargestellt habe, aber halt nicht so von einer Person, die alles coacht.
Ja.
Es sind so, bei gewissen Dingen frage ich die Person, bei gewissen anderen Dingen frage ich die Person. Ich teile meine Überlegungen mit und da kann mir die Person sagen, das macht keinen Sinn wegen dem und dem. Aber auch gestern zum Beispiel habe ich Daniel geschrieben, so seine Meinung bezüglich Pullovers, wie man die mehr Brustbias machen kann. Habe ihm geschrieben, wie ich denke, aus welchen Gründen man den Bank wie schräg stellen soll und so. Und dann habe ich seine Meinung gehört, wir haben diskutiert. Also das mache ich sehr, sehr oft, sowas. Ja. Das stimmt. Ja.
Gut, nächste Frage, wirst du eine von deinen bringen?
Ja, da können wir es kurz machen. Arnolds Ergebnisse wurde von mehreren gefragt. Arnold Classic, ich denke Open, wie fandest du es?
Ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich gut. Also ich habe ja schon in Samson Dow da belief, da hat es noch keine andere gemacht.
Doch, ich auch, ich habe auch überlegt, aber ich hab nicht gedacht, ich habe an Samson geglaubt, aber nicht an die Judges, dass die an Samson glauben.
Auf jeden Fall, ja, also ich habe mir das Ganze angeguckt, zwar nicht live, aber in Review und ich muss sagen, ich war damit vollkommen einverstanden. Also ich hätte auch Nick, glaube ich, auf der 2 gehabt, Andrew auf der 3, das fand ich fair. Ich fand, Nick war deutlich besser conditioned als Andrew. Samson war der Beste an diesem Tag oder an diesem Tag.
Samson war overall das Gesamtpaket war vom Besten und Komplettesten. Die Grammy fand ich noch interessant, weil er war wieder ein bisschen besser, aber er war auf dem 4., glaube ich.
Ja.
Und ich habe das Gefühl so, ich weiß nicht, wie es halt in Real Life aussieht, aber ich habe wieder das Gefühl, dass die Judges auch schon fast signalisieren, so, hey, das wollen wir nicht mehr sehen, so, du bist zu blockig, zu massig, zu wenig Form. Mhm. Ich finde auch, das sieht aus wie so ein Fleischklotz.
Ja.
Hat mehr Muskulatur als alle anderen auf der Bühne, aber es sieht einfach nicht gut aus.
Ich glaube, irgendwo durch keine Proportionen, so. Also,
ja, genau.
Fleisch.
Das habe ich schon das Gefühl, dass Bodybuilding so ein bisschen jetzt in eine andere Richtung auch geht.
Natürlich.
Ja. Und Classic?
Ich möchte noch kurz nochmal zur Open. Ich fand auch Sean Clarida neben den anderen zu sehen, war auch schon witzig, muss ich sagen.
Also, ja. Habe ich gedacht, dass er ungefähr dort placed, weil er Fünfter oder so?
Ja, ich glaube, er war Fünfter.
Fünfter oder Sechster, glaube ich. Ja, aber soll man sagen, man, das ist auch gut, aber halt Bro, zu klein und im Vergleich mit größeren.
Wenn der Typ aber so 10, 15 Zentimeter größer wäre, der wäre schon eine richtige Unit. Also, der ist schon wirklich extrem stark.
Oder eher 20 fast schon, weil er ist nur irgendwie, glaube ich, 1,52, 53.
Ich glaube, 1,58 meinte ich.
Nein, 58, stimmt. Ja, hast recht.
Wenn wir da bei 15 wären, wären wir bei 73, das wäre schon.
Ja, das wäre vernünftig, voll. Macht Sinn.
Und Classic hat Ramon hat gewonnen, oder?
Ja. Also ich habe die Bilder gesehen von Ramon. ein, zwei Tage out, wo ich dachte so, okay, der ist richtig, richtig abgezogen. Der war ja ultra hart und trocken. Dachte ich so, okay, Urs, tut mir leid. Nein, ich habe die Videos gesehen und ich fand Urs sah schon sehr, sehr gut aus. Ich glaube, so gut wie noch nie. Mhm. Weil er war abgezogen und ich fand, der Rücken war besser und besser gepostet als Ramon hatte sowieso. Das liegt daran, dass Urs ein extrem guter Poser ist und Ramon ein unterdurchschnittlicher Poser, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das Gefühl, Ramon könnte noch echt viel rausholen, weil nur schon in der Backpose oder die Arme so, die so hinten nach unten, so also kleine Dinge halt, ja. Also wenn Ramon das Posing noch verbessert, dann wird er noch mal ein bisschen gefährlicher. Ja.
Das war nicht. Was? Siehst du das YouTube-Video?
Nein, ist die Arnold Sports. Website.
Hast du das falsch geshared? Weil wir haben ein neues Aufnahmeprogramm. So, jetzt?
Slit. Jetzt, ja.
Das hier noch irgendwie anders hinkriegen. So, das ist für die Zuschauer wahrscheinlich am besten. Hier sieht man das Ganze.
Mach's auch groß vielleicht.
Ja.
Ja. Es stockt halt, aber man sieht es.
Es stockt?
Ja.
Es sollte oder? Aber wahrscheinlich in der Podcast-Aufnahme nicht stocken, denke ich.
Sehen wir dann, ja. Ja, könnte gut sein. Also ich fand, seit Chest hätte ich ehrlich gesagt Urs gegeben.
Nur schon wegen dem Posing, nicht?
Ja, und die Beine. Also ich meine, schalte doch mal den... Also das sieht so geil aus bei Urs.
Ja.
Nach oben. Also ich finde... Also eben, ach, da sieht man das Posing... Karapos zur Seite, vielleicht eben, um anderen Judges noch das aufzuzeigen, die seitlicher sind, aber ich meine, Urs, schau mal das Posing an.
Ja.
Das Gesamtbild bei der Pose hätte ich ihm gegeben und die Backdoor Biceps hätte ich auch ihm gegeben, was interessant ist, weil da hat ja rückentechnisch schon noch, ja, weil ich finde hier Urs Rücken finde ich eigentlich eher besser.
Ja. Auch einfach so vom Gesamtbild her. Also.
Ja, das Posing müssen wir sowieso nicht diskutieren. Das ist sowieso bei Urs best. Ich meine, Ramon hat die viel zu innen rotiert, viel zu weit unten,
ja.
Latz nicht ausgefahren. Aber ich bin Urs auch da besser. Ich hätte, also ich muss sagen, hätte man es Urs gegeben, hätte man auch machen können. Mhm. Aber in echt sieht es halt auch nochmal immer anders aus. Muss man wirklich immer sagen, auf Video und in Real Life, es sind immer zwei ganz verschiedene Dinge.
Ja.
Ja, ich fand das ziemlich gut.
Ja.
Aber die Arme.
Die Arme, über die kommst du
nicht immer weg. Noch. Wenn du die Arme hinkriegst, plus noch ein bisschen besserer Rücken, dann wird es schwierig für andere, aber
ja. Ja, aber all around, denke ich, sind wir damit schon einverstanden mit den Arnold Classics.
Also, machen wir noch kurz ein paar einzelne Fragen.
Ja.
Ist noch schwierig, wir haben nur so ein bisschen längere, ne?
Ich habe schon einfache. Wir haben.
Okay, let's go.
Hast du eine Trainingsplaylist? Jemand hat gefragt, ob wir unsere.
Mehrere.
Ob wir unsere Trainingsplaylists leaken können.
Ungern.
Janis sagt ungern. Ich
muss sagen, ungern.
Ich habe gar keine. Also ich höre das immer relativ querbeet. Einfach auf das, was ich Bock habe. Das kann von Deutschrap über Rock, über Hardstyle, über epische Mucke, über UK Drill, über alles Mögliche gehen. Sehr, sehr tagesabhängig. Dementsprechend kann ich dir das leider nicht zeigen oder leaken. Da musst du bei Ramons Trainingsplaylist bleiben, denn der hat in der Frage geschrieben. Ramon seine kennt man ja schon. Dementsprechend. Mhm. Ja. Damit fährst du aber sich nicht schlecht. Dann Hammer Strength Preacher Curl oder Jesus Curl?
Was ist Jesus Curl?
Jesus Curl ist so Arm oben am Kabel frei.
Was kannst du nochmal zeigen?
Mhm. So Arm hier oben.
Ja.
Kabel kommt von hier vorne. Frei diese Bewegung.
Oder okay, wie heißt die?
Bilateral.
Habe ich den Namen eigentlich noch nie gehört. Ich habe gedacht, so Overhead, Biceps.
Die heißen Jesus Curls.
Okay, weil ich mache es halt generell so, ich habe auch, ich finde, ich nenne es auch nicht Katana Extension. Es ist einfach eine Overhead Triceps Extension und fertig. So.
Ja,
Ja.
doch, kann ich geben.
Auch ich nenne es auch nicht irgendwie Custom Pulls oder sowas. Ich nehme einfach halt Unilateral Lat Pull Down Support vielleicht noch, wenn du ein, das kann auch nicht, ich nenne die halt funktional. Also ich finde es viel einfacher verständlich dann. Aber ja, das ist vielleicht einfach mein eigener Ort. Ja, ganz klar Preacher Curl. Also nicht, ist nicht mal eng, das Rennen.
Ist nicht Hammer Preacher Curl, nein, nicht Hammer. Gym 80 Preacher Curl ist deine Lieblingsmaschine, oder?
Nicht mehr.
Nicht mehr, aber war mal.
Ja, war mal. Weil ich habe irgendwie Schmerzen gekriegt und seither habe ich nicht mehr so Bock auf die.
Aber magst du die Hammer Preacher Curl Maschine?
Nicht so. Die Hemmes nicht so gut. Aber im Vergleich zu der Overhead, nein, Jesus Curl, finde ich es halt, ist kein Vergleich. Weil, ja, das halt, erstens hast du in der Regel, wenn du das Kabel-Setup machst, hast du erstens in der Kontraktion die meiste Spannung, hier hast du gar nichts. Dann ist der Bizeps auch noch ziemlich krass verkürzt, weil du den Arm oben hast, also hast du auch da noch weniger Hebel. Ist für mich halt so wie ein bisschen wie Leg Curls liegend, verglichen mit Leg Curls sitzend. Leg Curls liegend ist einfach deutlich überlegen, ob die Kombination Sinn macht, das ist die andere Frage, ob du noch einen Benefit hast dazu, das kann gut sein. Aber es ist als einzelne Übung, nämlich entscheiden müsste, ist ganz klar, Preacher Curl. Was man auch sagen muss, sie haben auch verschiedene Bizeps-Kopf, Fokus, sag ich mal.
Also
Also
ich
bei
muss
der
sagen,
Overhead hast du kurzen und vorne hast du mehr langen.
ich muss sagen, ich habe die Jesus Curls drin an meinem Arms and Delts Tag, aber halt nicht als einzelne Bizepsübung, sondern halt in Kombination mit anderen Bizepsübungen und halt auch über die Woche hinweg extrem viele Bizepsübungen halt von allen Seiten und Richtungen und Arten so mäßig drin. Und dementsprechend denke ich schon, dass es in diesem Kontext Sinn machen kann. Man muss auch sagen, dass unsere Preacher Curl Maschine, die wir im Gym haben, zum Beispiel absolut Schmutz ist. Also die fühle ich wirklich gar nicht. Und bei den Jesus Curls bekomme ich wirklich einen sehr, sehr guten Pump in Bizeps rein. Dementsprechend denke ich,
Mein
klingt es gut.
Geheimtipp, Concentration Curls aufgestützt mit einer Kurzhantel, mit genügend weit noch zur Seite zu lehnen. Probiert's aus, dann wisst ihr, was ich meine. Nehmt einfach nicht zu viel Gewicht und geht ganz runter dafür.
Die
Mit nicht zu viel Gewicht meine ich, nehmt wirklich wenig.
Concentration Curls sind die, wo man so auf dem Oberschenkel mit dem Ellbogen und so, oder?
Ist eigentlich so mehr oder weniger wie eine Preacher Curls ohne Preacher Bank plus minus mit noch ein bisschen mehr Innenrotation plus halt mit Kurzhanteln. Das Coole daran ist halt, du kannst den Winkel komplett variieren. Du kannst so machen, du kannst sagen, unten möchte ich maximale Spannung, mit in der Mitte, du kannst komplett wählen. Und der Vorteil ist auch noch, dass du halt den Arm Path komplett selbst individualisieren kannst. Also nicht wie bei einem Langhantel Curl, schaut mal, wie meine Arme verlaufen, die gehen ein bisschen nach außen, wegen dem Lat. Und dann, wenn ich aber noch so nach oben curle, das macht mir genau Schmerzen, habe ich herausgefunden. Das ist auch noch interessant, vielleicht ein Input. Ich habe herausgefunden, wieso ich Schmerzen habe im Unterarm. Und das ist, weil ich bei vielen Übungen der quasi der Bewegungs, wie nennt man das auf Deutsch? Arm Path?
Bewegungsverlauf.
Bewegungsverlauf, ja, halt nicht, also der Bewegungsverlauf der Übung nicht im Bewegungsverlauf meines Oberarmes lag. Das liegt daran, dass einfach halt ab einer gewissen Muskulatur und vielleicht auch Anatomie sonst stehen deine Arme halt nicht senkrecht zum Boden. Und wenn du dann halt, entweder lehnst du immer zur Seite bei einer Kurzhantel-Variante oder so Übungen, wo du generell halt schon das komplett frei werden kannst. Das gleiche bei einer Preacher Curl, deswegen habe ich auch nicht mehr so Bock auf die von Gym 80, weil auch da habe ich so, es bewegt sich halt dann in die Richtung, während sich mein Arm in die Richtung bewegt. Seht ihr das ein Kreuz? So. Ja, das ist so mein Geheimtipp. Falls ihr Schmerzen, Unterarme, Handgelenk habt, probiert das mal aus.
Bezüglich Concentration Curls habe ich noch eine witzige Story. Ich war gestern im Gym und bei uns im Gym hat so ein Schwinger Für alle Leute, die nicht wissen, was Schwingen ist, das ist so die Schweizer Version von Ringen, also so ein Nationalsport der Schweiz. Und die Jungs sind auch immer gut massiv. Also da
ziemlich stark.
Auch gerne mal so 130, 140 Kilo. Auf jeden Fall hat es dort einen Schwingel, das ist ein extrem korrekter Typ. Hat auch wirklich, hatte glaube ich so Arme ähnlich wie Janis, also einfach genetisch schon, einfach so wirkliche, richtige Urschweizer Hämmer. Und der hat da Concentration Curls gemacht und ich dachte, ich fall vom Glauben ab, denn ich habe nebendran habe ich High Klein Dumbbell Press mit den 32ern gemacht. Und er hat da die Concentration Curls mit den 30ern weggeballert. Da wirklich.
Aber ich sag mal so, auch dort, wenn du halt Concentration Curls machst mit komplett senkrechtem Oberarm zum Boden, kannst du halt sehr, sehr viel mehr Gewicht bewegen. Mhm. Weil du halt unten null Spannung hast. Mhm. So, du hast halt wirklich dann nur in der Hälfte der Rap. Also das ist echt so bei mir. Ich gehe jetzt auch ein bisschen auf höhere Raps, auch eben wegen den Schmerzen. Ich hatte einfach um auch nicht das noch dort auszureizen mit dem Gewicht. Und ich nehme jetzt für so 15 bis 20 Reps habe ich 12,5 Kilogramm oder 13,5, eins von beiden so. Und ja, also andere Leute, also die ich kenne, die auch das so ausführen wie ich und ganz runtergehen, die haben 8 Kilo. Also wenn ihr denkt, ihr könnt auch 20 Kilogramm nehmen, könnt ihr, dann macht ihr sie wahrscheinlich falsch oder ihr verletzt euch. Eure Wahl.
Ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ich glaube, Bizeps wirklich so, das, was die Leute nehmen, so viel zu viel Gewicht. Ich nehme, glaube von, ich nehme, glaube im Gym-Durchschnitt nehme ich wahrscheinlich etwa den Gym-Durchschnitt an Gewicht, obwohl ich die größten Arme habe. Mhm. Und über die Jahre habe ich auch immer weniger Gewicht benutzt bei Bizeps. Früher habe ich auch Kurzhantel-Curls gemacht mit Eindrehen im Stehen mit so 32,5.
Ja, ich denke, das ist mature im Gym.
Ja,
das merkt man wirklich. Ja. Dann nächste Frage, mehr Delts und Arms durch jeden Tag, bisschen Delts und Arms Training. Ich denke, das ist eine Thematik, die haben wir schon jetzt oftmals aufgegriffen, das Thema Frequenz gerade für Delts und Arms. Die Frage, ob es jeden Tag sein muss, musst du dir selber beantworten, denke ich. Einfach aufgrund deiner Recovery Capacities. Wahrscheinlich habe ich die Erfahrung gemacht, denn ich habe es auch schon jeden Tag gemacht, als ich mit Nick Love gearbeitet habe. Aber für mich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für mich besser klappt, wenn ich die Frequenz ein bisschen runterschraube von jeden Tag auf alle 2-3 Tage. Und dafür
hat Hilfe von Delts oder von Armen?
Von beidem, in meinem Fall. Auf jeden Fall, dass ich die Frequenz ein bisschen runterschraube und dafür das Per-Session-Volume ein bisschen höher mache, weil es sich für mich einfach so effizienter und auch ja, mehr produktiv angefühlt hat. Was sind deine Gedanken dazu?
Also, ich bin halt generell vielleicht auch ein bisschen biased. Ich denke halt, etwas jeden Tag zu trainieren, macht meiner Meinung nach sehr selten Sinn. Mhm. Weil es ist einfach kurzzeitig vielleicht bei gewissen Muskelgruppen kann man das machen, aber selten ist das sinnvoll, beziehungsweise wenn es sinnvoll ist, dann ist es nicht sustainable. Mhm. Weil einfach nur schon eine Sehnen, einfach den passiven Bewegungsapparat, der hat andere Regenerationszeiten als der Muskel. Muskeln regenerieren schnell, aber Sehnen halt nicht. Und wenn du jedes Mal die Sehne halt wieder nicht die Ruhe lässt, kann das halt ein Problem sein. Kann man natürlich argumentieren, ja, das vielleicht einfach, weil du zu viel insgesamt machst. Ja, fair enough, kann man auch sagen. Da macht man halt weniger. Ich denke, wenn du für 2 Sätze nur schon aufwärmst, jedes Mal, jeden Tag, ist halt auch fragwürdig. Und bei 4 ist es dann schnell mal zu viel. Keine Ahnung, ich habe einfach das Gefühl, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass man etwas jeden Tag trainieren soll und das über eine längere Zeit auch dann gut funktioniert. Delts jeden zweiten Tag finde ich vernünftig. Habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Arms, das Gegenteil. Also Arms kann ich Bizeps knapp 2-mal pro Woche, alles darüber funktioniert bei mir nicht. Gerade auch nicht so viel Volumen. Ich mache da vielleicht so 5 bis 7 Sätze und das alle 4-5 Tage. Und mir geht einfach nicht, sonst steige ich mich einfach gar nicht mehr und that's it. Trizeps dasselbe etwa. Trizeps würde ein bisschen häufiger vielleicht gehen, aber Ellbogen technisch wahrscheinlich dann auch wieder nicht. Also Arme generell habe ich keine guten Erfahrungen mit öfters. Ich habe auch schon dreimal oder noch mehr Bizeps gemacht pro Woche. Habe da absolut gar nichts rausziehen können, auch wenn ich wenig gemacht habe jeweils. Aber ja.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe jetzt gerade meinen Trainingsplan offen und ich mache momentan auf eine 9-Tages-Rotation mit 6 Trainings 4-mal Bizeps.
Okay.
Und 3-mal Trizeps. Klar ist die Volumenverteilung so, dass zum Beispiel in einer Session, wo Tag auf Tag Bizeps trainiert wird, am einen Tag 3 Sätze sind und am nächsten Tag dann nur ein Rest-Pause-Rest-Pause-Set ist und dementsprechend halt das Volumen auch dementsprechend tiefer ist. Aber für mich passt das so. Delts habe ich 3-mal die Woche drin, sowohl Re-Delts als auch Side-Delts. Das klappt auch hervorragend. Also ich denke, das ist auch gewissermaßen halt individuell. Aber
wie man es gesagt hat,
ich sehe es auch nicht ein, etwas wirklich jeden Tag zu trainieren. Ich glaube nicht, dass das langfristig Sinn macht.
Nein, und ich glaube auch nicht, dass es einfach nur schon, wenn ihr denkt, diese ganze Regenerationsprozesse, die sind einfach nicht abgeschlossen in 24 Stunden. Einfach biologisch nicht so. Mhm. Nicht komplett. Kann man sagen, ja, okay, muss auch nicht komplett abschließen, dies, das. Ich weiß nicht, ich tue mich einfach schwer damit. So. Kommt aber wahrscheinlich auch auf die Übung drauf an. Also sagen wir so, wenn wir halt davon sprechen, dass du mit Kurzhanteln Curls machst, 3 Sätze und am nächsten Tag wieder, da sehe ich kein großes Problem. Weil, ich sag mal so, so Kurzhantel-Curls, so klassisch im Stehen oder Sitzen, da kann ich 5 Sätze machen und da spüre ich genau gar nichts danach. So. Das ist einfach, das macht auch keinen Muskelschaden. Hat meiner Meinung nach auch nicht so viel Muskelreiz, aber es kommt auch wirklich auf die Übung drauf an. Wenn du halt wirklich nur so krasse dehnungsspezifische Übung hast, was bei mir halt der Fall ist, mehr oder weniger bei Armen, das scheint schon immer. Ich habe früher auch regelmäßig über längere Perioden auch eccentric only danach noch gemacht. Immer so bei der letzten Übung, glaube ich, 2x5 Reps mit mehr Gewicht, als ich sonst gecurlt habe, bei einer Preacher Bank. Also das, was die Leute so Angst haben, dass sie sich verletzen, müssen einfach kontrolliert machen. Und dann wirklich so, ich bin zum Teil mit fast 30 Kilogramm einfach ganz langsam runtergegangen. Und sowas, und das habe ich halt schon immer so trainiert. Hat auch immer sehr gut funktioniert, habe ich das Gefühl gehabt bei mir. Und ja, kommt wirklich auf die Übungsauswahl drauf an. Kann man gut so zusammenfassen. Weil ich würde auch sagen, so jeden Tag ein Hack-Squat ist wahrscheinlich unmöglicher als jeden Tag ein Beinstrecker. Unabhängig der Sinnhaftigkeit. So.
Da hast du ja auch eine lustige Frage in den Chat reingeschrieben, wenn man sich entscheiden müsste, welches der folgenden Szenarien am meisten Muskulatur aufbauen würde. Da haben wir jetzt kurz fast schon ein bisschen drüber gesprochen. Nur konzentrische Bewegungen in einer Übung unter Last, nur exzentrische Teile einer Übung unter Last, reine isometrische Belastung in der gedehnten Position oder reine isometrische Belastung in der kontrahierten Position.
Das habe ich als eine Idee, die ich bekommen habe, auf die Frage, manchmal haben es die Leute nicht auf den Sticker, sondern auf quasi DM kommentiert, habe ich es jetzt in die Gruppe geschickt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade nicht studienbereit, was ich gerade so zeigen könnte, aber meines Wissens ist es ziemlich eindeutig, dass exzentrisch ein bisschen, aber in konstanten, in fast jeder Studie, mehr Muskelwachstum bewirkt als konzentrisch und konzentrisch nochmal deutlich besser als isometrisch. Mhm. Und ich würde dann sagen, isometrisch wahrscheinlich in der Dehnung wirksamer als in der Verkürzung.
Mhm. Also kannst du nochmal von vorne, du hast jetzt gesagt, exzentrisch
als
konzentrisch.
Ja, und konzentrisch nochmal mit einem größeren Abstand besser als isometrisch.
Also isometrisch das Schlechteste.
Ja.
Mhm. Ja, wäre jetzt wahrscheinlich rein intuitiv auch mein Gedanke gewesen, dass wahrscheinlich die exzentrische Bewegung am sinnvollsten wäre, wenn man nur diese ausführen könnte.
Ich glaube, es ist auch ziemlich klar, dass es so ist, aber ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß. Mhm. Konzentrisch und exzentrisch ist ziemlich ähnlich effektiv. Exzentrisch und Ticken, glaube ich, effektiver, aber halt effektiver.
Könnte es sein, dass exzentrische effektiver ist, weil man durch das wahrscheinlich länger den gesamten Bewegungsverlauf irgendwo durchhandeln kann?
Ich weiß nicht genau, was der genaue Mechanismus ist. Aber was man auch halt sagen muss, du bist halt exzentrisch auch stärker.
Ja, eben. Also
du kannst halt mehr bewegen.
Mehr Gewicht bewegen, aber ich habe das Gefühl, wenn du jetzt das Gleiche bewegst, könntest du halt mehr Reps machen.
Ja.
Das Gleiche.
Ja. Ja, aber ich glaube auch, wenn du es, ich glaube aber auch, wenn du das sogar das alles kontrollierst, sprich, soll ich sagen, heute fällt mir ein bisschen die Worte, wenn du es quasi diesen Faktor von mehr Reps machen können und sowas noch rausnimmst, glaube ich, selbst dann per se ist exzentrisch aufgrund von irgendwelchen Mechanismen ein bisschen, ja, macht ein bisschen mehr Hypertrophie. Aber auch mehr Muskelschäden, du brauchst auch längere Regeneration. Und da kann man argumentieren, okay, dann mache ich halt concentric only, ist ein bisschen weniger Schaden, dafür kann ich das früher wieder machen, kann ich es ein bisschen öfters machen, dann ist es wieder vielleicht besser in der Summe. Kann man sagen, mit denen, ich denke so, exzentrisch, konzentrisch gibt es nicht viel. Ich würde mein Pferd auf das Pferd exzentrisch setzen, aber bin da nicht sehr so überzeugt. Aber isometrisch ist ziemlich klar schlechter. Isometrisch macht auch halt quasi mehr Ermüdung für den Reiz, den es generiert. Also exzentrisch 10 Sekunden Kontraktion versus 10 Sekunden Kontraktion konzentrisch, isometrisch versus konzentrisch, je 10 Sekunden Kontraktionszeit wird isometrisch, glaube ich, mehr Ermüdung produzieren, soviel ich weiß. Und nur schon deswegen, glaube ich, ein bisschen weniger Reiz und dann in der Summe halt mehr Ermüdung, weniger Reiz, ich weiß nicht. Ich frage mich halt, ob es isometrisch noch Sinn macht, halt als additional Stimulus. Es ist immer halt die Frage, wie sehr additiv das ist. Ich denke, es macht ja Sinn, ich glaube, wir wissen das alle, eigentlich, dass es wahrscheinlich Sinn macht, konzentrisch und exzentrisch beides zu machen. Und vielleicht würde es auch Sinn machen, vielleicht ist isometrisch auch unterschätzt. Kann auch gut sein, dass man weit noch mehr isometrisch auch noch zusätzlich machen sollte und davon profitieren würde. Ich weiß es nicht.
Ja. Interessant. Gut, nächste Frage.
Why Raise is underrated? Why Raise ist eine Übung für die Schultern, wo ihr im Prinzip auf dem Bank liegt oder steht oder sitzt und dann quasi diese Bewegung macht, so wie ein Y oder Köpfchen wie ein Y. Die bewegt quasi nicht seitlich hoch und nicht vorne hoch, wie bei den Frontheben, sondern so ein Mix.
Und dann ja auch gerne mal höher als so und dann quasi so, oder?
Also. Ja, genau, im Prinzip so. Ja. Wobei ich glaube, man kann es ja verschieden machen. Man kann auch mehr so eine Bewegung machen. Man kann es mehr als Frontheben machen. Ist auch wieder verschieden ausführbar. Underrated.
Ich würde sagen, ziemlich properly rated. Also,
ich glaube auch.
Ich sehe die Übung schon bei einigen Leuten immer wieder drin. Ich persönlich habe sie, glaube ich, noch nie gemacht. Auch selten geprogrammt. Aber ich denke schon, dass das eine gute Alternative sein kann.
Ich glaube, sie ist nicht underrated in der Effektivität, aber vielleicht underused. So, ja. Quasi, die Leute kennen vor allem Seitheben, Frontheben, fertig. Mhm. Und so Reverse Flies. Und das ist halt so eine Übung, die hat verschiedene Komponenten halt drin von all diesen Dingen. Deswegen, ja, ich denke, es ist ein bisschen underused, so, weil ich sehe es immer öfters. Aber ich denke nicht, dass es jetzt so ein Geheimtipp ist, den man unbedingt machen muss und deswegen vollkommen verkannt wurde oder sowas. Einfach nicht so populäre Übung, sag ich mal. Was halt auch schwierig ist, weil du kannst halt auch so das komplett verschieden ausführen. Die Leute haben nicht gern verschiedene Ausführungsmöglichkeiten. Ja, aber es ist einfach auch schwieriger, oder?
Ja, true.
Trainingsanfänger, das zu programmieren, macht zwar schon auch teilweise, aber es ist halt schwieriger, finde ich. Ja.
Ja. Dann nächste Frage, kann man in jedem Training Reps in Reserve 0 bis 0,5? Ich denke, da gibt es eine ganz, ganz einfache Antwort.
Ja.
Kann man.
Muss einfach das Volumen anpassen. Wenn du es halt machst mit 20 Sätze pro Muskelgruppe, wird schwierig. Wobei ich denke mal, 20 Sätze Muskelgruppe pro Training wird allgemein schwieriger auf einer RP7.
Ja. Aber also machen wir die eigentlich so?
Ja, mehr oder weniger schon, ja. Also ich habe auch, wenn ich wirklich ehrlich bin und mir das Ganze mal bei meinem Plan anschaue, dann fällt mir auf, dass meine Durchschnitts-RIR wahrscheinlich unter 0,5 liegt. Mhm. Aber ich habe halt bei den Anfangsübungen so Hexquad und so, da habe ich schon immer nur ein, zwei Reps meistens noch im Tank. Zumindest in den ersten Sätzen, wenn ich mehrere mache. Im letzten zum Teil auch auf Muskelversagen, habe ich das Gefühl, dass bei komplexen Nägelenksübungen in der Regel einfach der Benefit vielleicht zur krass höheren Ermüdung zu groß ist. Und wenn du das genügend gut einschätzen kannst und immer wieder trotzdem immer hin und wieder an Muskelversagen gehst, dann ist es auch okay, wenn du nicht das Muskelversagen gehst. Darum, ja. Also, ja, Fragen zu beantworten kann man auf jeden Fall machen. Ob es sinnvoll ist, ist eine ganz andere Thematik wiederum. Ganz andere Diskussion.
Ja. Aber es macht Spaß.
Ja, das ist auch immer wichtig. Spaß.
Das muss man sagen.
Wenn es Spaß macht, macht es nicht lange. Wenn du es nicht lange machst, passiert sowieso nichts.
Dann nächste Frage. Warum Millionen von Gymgängen, warum schaffen es von Millionen von Gymgängen nur eine Handvoll zum erfolgreichen Bodybuilder? Das haben wir noch eine spannende Frage gefunden. Ich denke, da gibt es verschiedene Themen oder verschiedene Gründe.
Also die Frage per se, habe ich so gedacht, eigentlich eine komische Frage, weil ist ja klar so, es arbeiten auch Milliarden von Leuten und nur ganz wenige sind Geschäftsführer eines Milliardenkonzerns und verdienen Milliarden. Ich habe auch in der Schule gesprintet und trotzdem schaffst du eine Handvoll gegen Usain Bolt oder andere zu competen an der Olympiade. So, das ist ja immer das Gleiche. Mhm. Aber was die interessante Frage ist, was sind denn die Faktoren, die dazu führen, dass diese Handvoll, die es dann auch schafft, ja, es schafft. Was würdest du sagen? Sag mal du so deine Gedanken, würde mich interessieren.
Also ich denke, Punkt Nummer eins, wichtiger Punkt, Genetik. Es hat nicht jeder Gymgänger die Genetik zum erfolgreichen Bodybuilder. Das, denke ich, muss man wissen. Das wissen auch die meisten. Ich denke, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist auch die Leidenschaft. Also wenn jemand eine Baba-Genetik hat, aber keinen Bock hat, das Ganze irgendwo durch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu machen, wird er kein erfolgreicher Bodybuilder werden. Dementsprechend Leidenschaft und Spaß an der ganzen Sache ist auch ein Thema. Dann nächster Punkt, meiner Meinung nach irgendwo durch auch Disziplin. Es gibt viele Leute, die halt das Training nicht genügend hoch priorisieren, auch wenn sie eben, wie gesagt, die Genetik hätten, vielleicht auch Spaß haben, aber halt trotzdem an anderen Dingen mehr Spaß haben oder halt in anderen Bereichen nicht zurückstecken wollen in diesem Sinne. Dementsprechend halt durch das ihr volles Potenzial nicht erfüllen. Ja, das wären jetzt gerade so die drei Dinge, die mir on top of my mind in Sinn kommen würden.
Ja, also ich denke, Genetik der größte Punkt mit großem Abstand, wobei da auch genetisch wiederum viele Komponenten genannt werden können. Also Genetik, also wir sagen immer, Genetik ist so wichtig, aber was ist denn Genetik? So, bei dem Bodybuilding gibt es so viele verschiedene Aspekte von Genetik. Zum Beispiel eine Körpergröße. Sean Corrida, das Beispiel von vorhin. Da wird halt einfach neben Leuten, die halt viel größer sind, immer halt relativ weniger impressive einfach aussehen. Ja, zum Beispiel Körpergröße ist was, Knochenstruktur, sprich, wenn du breite Schultern hast, lange Schlüsselbeine, aber breite Hüften, sieht das auch nicht so krass aus. Knochenstruktur. Oder auch wenn du extrem kurze Beine hast, einen extrem langen Oberkörper, siehst du dann auch nicht so gut aus. Sieht dann so langgezogen aus. Also Knochenstruktur ist ein Punkt. Größe, Körpergröße ist ein Punkt. Dann reines Muskelaufbaupotenzial ist ein Punkt. Muskelansätze ist ein Punkt. Also wie lang die Muskelansätze sind, Muskelbäuche, wie die geformt sind, ist ein Punkt. Bei gewissen Leuten sehen gewisse Muskeln einfach plastischer aus, die wölben sich mehr, die haben eine andere Form. Das ist auch sicher ein Punkt. Hautqualität, denke ich auch. Weniger wichtig vielleicht, aber auch noch ein Punkt. Weil wenn du halt extremst behaart bist und extremst so grobe, unreine Haut hast, sieht auch mega krass aus in der Regel. Was sind noch Punkte?
Ja, auch zum Beispiel.
Körperfett.
Ja, Körperfett.
Wo du Körperfett hast, wie lean du generell bist und wie gut du Fett verlieren kannst.
Dann auch zum Beispiel so, ich sag mal, die Leidensfähigkeit irgendwo durch.
Ja, leider ist weg, hatte ich auch zum Teil genetisch. Was ist auch noch so genetisch? Ja, Gesundheit generell, weil ohne Gesundheit bist du halt nicht, gar nicht leistungsfähig, das geht sowieso nicht an. Was ist noch so genetisch? Ja, ich glaube, es gibt noch ganz viele Aspekte der Genetik. Also, die meisten Leute denken an Genetik nur so Muskelwachstumspotenzial per se und dann als nächstes vielleicht noch so Ansätze, Struktur, ganz grob. Aber eigentlich ist es noch viel, viel weitreichender. Und dann eben reine Zeit. Wie viele Leute stecken wirklich 10, 20 Jahre in das rein? Und zwar konsistent. Nicht einfach mal, ja, jetzt habe ich wieder begonnen. So, nicht wieder beginnen. 10, 20 Jahre durchziehen. Ah, Verletzungsanfälligkeit, auch noch ein wichtiger Punkt. Weil wenn du verletzungsanfällig bist und dann nicht klug trainierst, oder auch wenn du klug trainierst, dich verletzt, ist halt auch für nichts. Was gibt's noch? So kleine Dinge, so Verdauung. Wenn du ein Verdauungsproblem hast, auch nicht vom Vorteil. Es gibt wirklich so viele verschiedene Aspekte noch. Da gibt es ja auch genetische Dinge, einfach eben so wie das ACTN3 irgendwie gehen, glaube ich. Das für irgend so ein einer der Muskelfilamente kodiert. Und je nachdem, welche Variante du hast, hast du dann generell auch mehr Kraft. Und mehr Kraft gleich mehr Spannung generieren, gleich mehr Muskelwachstum langfristig. Ja, alles solche Dinge halt. Und eben, also ich glaube, der größte Faktor ist Genetik, Leidenschaft, wie lange du es machst, zusammen mit Mindset. Vielleicht auch noch ein Punkt, wie klug machst du es. Wobei ich denke, wenn du eine extremst gute Genetik hast, das ist krass, es ist einfach gemein, aber wenn du eine extrem gute Genetik hast, und gerade auch bei der IFBB vielleicht noch, auch noch gewisse pharmakologische Hilfen, wenig Scheu davor hast, diese anzuwenden, in rauen Mengen, dann kann dich diese zwei Dinge plus noch der Zeitfaktor halt so extrem weit bringen, dass du trainieren kannst wie der größte Holzkopf. Und solange du nicht alles abreißt, was halt auch ab und zu passiert, bist du dann halt der Beste. Trotzdem, so oder so. Das ist halt schon gemein auch so. Aber ich denke mit, ja, aber es ist auch immer so, dann die Leute werden aber noch besser, wenn sie auch noch gescheit trainieren würden. Die werden noch besser, wenn sie noch XY machen würden. Es ist immer so, das sind alles einzelne Faktoren, muss einfach verdeutlichen, welcher Faktor hat das größte Gewicht. Und Genetik halt, wenn man das so breit anschaut, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, ist Genetik halt der wichtigste Faktor, weil Genetik auch nur schon die Motivation zum Training, wie viel Spaß dir Sport und Bewegung macht. Und eben Leidensfähigkeit, sowas ist halt auch genetisch bedingt zu einem Teil. Und ja, das sind halt so die wichtigsten Punkte. Ja. Weil ich habe auch nicht bei all diesen genetischen Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe, den Sechser im Lotto gezogen. Bei manchen habe ich vielleicht einen Fünfer oder einen Fünfeinhalber oder was auch immer. Aber bei manchen habe ich keine gute Voraussetzung. Ich bin relativ verletzungsanfällig zum Beispiel. Das versuche ich zu kompensieren, indem ich halt möglichst smart und vernünftig trainiere. Aber andere müssen das gar nicht machen. Wenn ich wie andere trainieren würde, manchmal, ich weiß, weil ich habe es auch schon gemacht, so gewisse Dinge. Und ich bin einfach gerade verletzt. So, ja. Von dem her gibt es viele Faktoren.
Aber interessante Frage. Ich denke, sehr, das beantwortet das Ganze aber ziemlich gut. Ja, dann lass uns noch eine Spaßfrage machen und dann wenden wir die Episode für heute. Mhm. Wer verliert am ehesten gegen einen Delfin auf dem Land?
Also von uns dreien, oder?
Ja. Uff. Also ich habe vielleicht kurz als Education Nugget, ich habe gerade geschaut, wie lange überlebt ein Delfin an Land. Tatsächlich nicht so lange, denn er erstickt langsam, weil seine Lungen zwischen dem Gewicht seiner Wirbelsäule oben und dem Gewicht von Herz und Leber unten eingeklemmt sind. Also wahrscheinlich wäre er gar nicht so widerstandsfähig. Aber wir müssen ja trotzdem davon ausgehen, dass jemand verliert.
Ich glaube, Ich glaube, Ramon würde verlieren.
Ich auch. Und weißt du warum?
Wegen Größe, Armlänge.
Ja.
Das hat es eingedacht. Mhm. Ja. Weil ich habe lange Arme für meine Größe, aber Bela hat noch längere Arme und ist halt noch größer. Er kann halt den Delfin viel besser auch umarmen und keine Ahnung.
Ja, auch so wegstoßen oder so, wenn ja, er einem zu nahe kommt. Aber bei Ramon ist er schon auf 30 cm ran, bevor er.
Stimmt. Wenn Ramon so macht, ist er eigentlich schon beim Mund. Ja.
Ja, das wird.
Aber ich bin nur neidisch, weil Ramon bei vielen Geräten einfach das Gerät top fühlt und wir halt Schwierigkeiten haben, weil unsere Range of Motion noch 15 cm weitergehen würde.
Aber wenigstens gewinnen wir gegen den Delfin.
Ja, ist auch das Wichtigste im Leben. Ja. Auf das kommt es an. Das sind so die realen Faktoren, auf die es ankommt.
Ja. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Begründung, weshalb Ramon, auch wenn er hier nicht vorhanden ist, in dieser Episode gegen den Delfin verlieren wird.
Ja. Ich glaube schon, ja. Vermutlich.
Ja, gut. Ja. Dann lass uns die Episode für heute beenden. Ich denke, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen. War eine lustige Episode. Werden wir, denke ich, wieder mal machen, dass wir wirklich so das Ganze im Q&A-Format mäßig machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zu unserer neuen Aufnahmesoftware, ob ihr es besser findet, ob ihr es schlechter findet, dann lasst uns das sehr, sehr gerne da. Und ansonsten, wie immer, lasst eine Bewertung da bei Spotify.
5-Sterne-Bewertung Spotify.
Ja.
Wir danken.
Teilt den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Zeit hoffentlich wieder etwas häufiger als die letzten paar Wochen.
Yes. Bis auf.